Guck mal, da ist der Teleprompter, steht irgendwas von Amtsinhaber Ministerpräsident Henrik Wüst von der CDU. Ist heute hier bei uns im Studio.
Deswegen müssen wir uns auch beeilen. Deswegen sollten wir auch pünktlich anfangen.
Das haben wir gemacht. Wir haben 10.30 Uhr. Gerade draußen habe ich die Kirchenglocken gehört. Pünktlich haben wir angefangen. Es zieht sich ja wie so ein roter Faden. Ich werde immer geärgert, dass ich zu spät wäre. Zuletzt Jürgen Kors, dem habe ich erzählt. Ich wohne ja jetzt in Dortmund und auch relativ nah dran an der Redaktion. Das kannst du ja bestätigen.
Das kann ich bestätigen. Ich bin ja auch heute Morgen in den Genuss gekommen, dass du mich mitgenommen hast. Und ich habe noch nie so lange zur Arbeit gebraucht.
Ja, das lag aber natürlich am Verkehr. Ist ja logisch. Ist ordentlich was los, sonst gehst du zu Fuß, bist du deutlich schneller.
Da wäre ich wesentlich schneller gewesen, ja. Also du bist gefahren, ja. Gut, du fährst wie du lebst, aber es ist spannend mit dir.
Auf jeden Fall kann man sagen, wir haben pünktlich angefangen. Das ist der Fakt. 10.30 Uhr war vereinbart, 10.30 Uhr auf Aufnahme gedrückt. Ich weiß nicht, woher diese Kritik kommt.
Die kommt aus der Regie von Kiska. Jetzt glitzt er wieder schippig.
Ja, genau. Und dann wundert er sich, warum ich gleich pünktlich aufhöre und er rechtzeitig noch den Vodcast ausspielen kann. Das hat er mir vorher gesagt. Kommst du vielleicht einen Tacken früher, kann ich den Podcast, den Vodcast besser gesagt, kann ich den rechtzeitig ausspielen? Und gleich kommt ja hier noch der Kollege Politiker. Aber du bist der Promigast heute. Marvin K. Hoffmann. Warum schreibst du das immer so mit K. und nicht aus?
Es gibt einen Namensvetter in Dortmund. Mhm. Vielleicht sieht er uns gerade, vielleicht hört er uns gerade. Der spielt auch Handball.
Oh.
Und da gibt es eine lustige Anekdote. Der ist auch Marvin Hoffmann. Und irgendwann, um Verwechslung vorzubeugen, weil ich tatsächlich auch mal drauf angesprochen wurde, Mensch, hast du nicht schon wieder am Wochenende so viele Tore geworfen? Nee, das war ich nicht.
Ja, gut, aber hätten sich die Leute auch eigentlich selber denken können. Ja,
aber es ist tatsächlich gar nicht so unsinnig, weil ich habe jetzt, letztens wäre ich auch wieder beim Training und von der U23, BVB und Ingo Preuß kam, Teammanager, und sagte, ich hatte mal einen Schüler, ich ist auch mal auf mal ein guter Handballer. Ich
sag, ja. Ist das derjenige gewesen?
Ja, ich sage, du bin ich nicht.
Ah, okay, sehr interessant. Ah, wir sprechen nämlich heute über die U23, das passt ja dann.
Hab ich gehört, ja.
Jetzt ist die Regie gegangen, jetzt können wir endlich losledern.
Gut,
Regie ist weg, die kommen dann wieder, mehr oder weniger, wenn der Podcast zu Ende ist, dann drücken sie einmal auf Stopp, haben ihre ganze Arbeit erledigt. Das ist ein Traumjob, würden wir auch gerne machen eigentlich.
Ach, würdest du gerne tauschen?
Nee, auf gar keinen Fall. Kiska ist jetzt Vater geworden. Und hat mir erzählt, oh, Nächte sind kurz. Das ist halt so gar nicht meins.
Ja, der braucht eh wenig Schlaf.
Ja, ist das so?
Sind deine Nächte nicht auch kurz?
Ja, aber weil ich später ins Bett gehe und lange arbeite. Angeblich arbeite ich ja nicht. Ich habe so ein Lotterleben.
Na gut, jetzt arbeiten wir mit dem BVB natürlich nicht mehr so lange unter der Woche.
Ja, das ist so. Tatsächlich.
Aber klar, so eine Champions-League-Nacht oder so ein DFB-Pokal-Nacht, dann, da ist man dann schon mal spät im Bett.
Ich war früher, als ich noch in Solingen gewohnt habe und noch zu Champions-League-Spielen gegangen bin, das ist ja auch alles eine Weile her, teilweise erst um 3 Uhr zu Hause. Stündchen noch vom Stadion bis nach Hause. Dann kam ja noch dazu, dass man lange in der Mixzone warten musste. Man war dann noch ewig im Medienzentrum. Ja, zack, 3 Uhr.
Gut, wenn du dann auch solche Wege genommen hast wie heute mit mir zur Redaktion, dann kann ich verstehen, dass du so lange nach Hause gebraucht hast.
Es war ein kleiner, aber feiner Umweg. Ich musste ein Paket abholen. Mein Vater hat am Wochenende Geburtstag. So.
Beste Grüße. Heute hat übrigens meine Oma Geburtstag.
Oh, alles Gute. Ja, stimmt. Du gehst ja gleich da zum Mittag hin.
Nee, morgen gehe ich da hin.
Ah, ja, stimmt.
Jetzt extra verschoben, nur für den Podcast.
Ah, das ist aber gar nicht nötig eigentlich.
Tja.
Hätten wir das gewusst.
Was will ich alles machen?
Aber fährst du heute noch vorbei trotzdem, oder nicht?
Ja, gratulieren werde ich wohl machen.
Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Wohnt die denn so nah an dir wie ich?
Nee, fast so nah.
500 Meter so. Trennen
nee, uns. Ja, so nah wohnt sie nicht. Also ich schaffe es mit dem Auto, schaffe ich es in 10 Minuten zu ihr. Ich denke mal, du bräuchtest dann 40 Minuten. Mm. Aber ansonsten geht das.
Jetzt haben wir 4 Minuten geplaudert, aber das sind im Regelfall eigentlich die besten Minuten. Habe ich immer wieder gehört, die Leute gehen völlig drauf steil. Eigentlich das Gelaber am Anfang macht den Podcast aus. Wir könnten jetzt sagen, ist Schluss so und beste Ausgabe.
Meinst du?
Nee. Aber wir sprechen heute natürlich ein bisschen über die U23, ist ja ganz logisch. Du warst ja bei einigen Spielen zuletzt, hast dir das angesehen, war nicht immer schön.
Nee, es ist...
Reicht schon, ich wollte nur die Themen auflisten, also tut mir leid. Nein, wir gehen gleich ins Detail.
Ja, nicht immer schön, das war jetzt auch zu hart. Muss auch immer einen Gegner haben, der mitspielen will.
Ja, klar, und wenn du dann Aufsteiger bist. Aber sprechen wir gleich drüber. Wir sprechen außerdem über einen Spieler, der aus der Ukraine gekommen ist. Den hast du getroffen und der Artikel ist jetzt, glaube ich, eine Woche alt ungefähr, ne?
Ja, das müsste hinkommen.
Ja, und den habe ich ja auch schon bei BVB Kompakt beworben und finde, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen und da erzählst du gleich ein bisschen von, wie das war, den zu treffen. Wir haben natürlich Hörerfragen, wir haben unendlich viele Hörerfragen. Es waren wieder fast 50 Kommentare unter meinem Tweet. Oh, hier wurde ein unfassbar hässliches Trikot gepostet.
Das habe ich auch gesehen, so ein Flickenteppich. Ne?
Um Gottes Willen. Das ist ja hoffentlich nicht das Trikot der neuen Saison. Dann hätten sie aber ins Klo gegriffen, wie man sagt.
Ja, in der Tat. Das Trikot ist wirklich nicht schön. Also wenn das, dieser Leak, wir müssen es ja mal ein bisschen beschreiben. Unsere Zuschauer, Zuhörer, die können es ja nicht sehen. Was ist es da? Es ist ein gelber Kragen, es ist noch nicht mal das BVB-Gelb.
Es ist auch das Logo wieder nicht drauf, also das muss ein Fehler sein.
Das muss ein Fehler sein.
Also nochmal das Logo würden sie nicht vergessen.
Nein, und dann, was sieht man da drauf? So ja, graue Flecken, gelbe Flecken.
Ja, so Streifen.
Streifen.
Streifen, die aber dann irgendwann aufhören und dann woanders wieder anfangen.
Verschiedene Größen. Es ist wirklich nicht schön, aber ich habe es bislang auch noch nicht so häufig gesehen im Internet. Von daher hoffen wir mal, dass das nicht das Trikot sein wird.
Wird es nicht sein, weil das Trikot kommt normalerweise über FootyLeaks.
Und wo kam das jetzt her?
Das kam woanders her. Es hat einer der Hörer unter meinem Aufruf zu den Hörerfragen gepostet und dementsprechend kann ich jetzt die Quelle nicht so schnell herausfinden. Aber ich habe es selber gesehen, wurde mir in die Timeline gespült. So, und da habe ich gedacht, nee, das kommt nicht von FootyLeaks. Oder heißt nicht FootyLeaks? Nee, FootyHeadlines.
FootyHeadlines heißen die, genau. Gut informierte Seite immer. Ja. Aber die haben oft haben sie Treffer.
Ja, eigentlich Quote eigentlich fast 100%.
Auch bei anderen Vereinen, ne? Also nicht nur mal. Die haben da irgendeinen an einer guten Quelle sitzen.
So, jetzt habe ich ein bisschen Angst, du musst diesen Püschel mal hier richtig aufsetzen.
Ist der schon wieder?
Ja, der geht leicht ab. Ja, wunderbar. Warte mal, ich helfe dir mal.
Jetzt geht's wieder. Ja.
Und jetzt hast du natürlich das Mikro ein klein wenig entfernt. Ich muss da sehr, sehr aufpassen. Die Leute, die fragen sich ja immer, warum ist der Ton so super?
Ja. Tja, weil wir hier Püschel haben, die auf Reisen gehen.
Ja, ja. Um das mal zu erklären, wenn dieser Püschel bei dir auf dem Mikrofon nicht drauf ist, könnte ich die Sendung nicht senden. So schlecht wäre der Ton. Weil das kratzt dann, hast du keinen Bock zu hören. Habe ich übrigens den BVB-Podcast gehört, den offiziellen. Weil da waren Alina Greisels und Mia Czocke zu Gast. Und ich als Handballer habe ich gedacht, hör ich mal rein. Moderator und die beiden als Gast. Ton bei Alina war super, aber bei den anderen beiden unglaublicher Hall. Es nimmt mir ein bisschen den Hörspaß.
Dann pass jetzt mal auf, dass wir keinen Hall haben.
Nein, nein, nein. Und übrigens, das könnte hallen ohne Ende, wenn das Mikro nah genug dran ist, ist das scheißegal. Du sprichst da eh direkt da rein. Also vielleicht kommen die einfach mal bei uns vorbei, gucken, wie das läuft und dann können sie ein bisschen was lernen. Oder ist das jetzt von oben herab?
Ja, das ist sehr von oben herab. Ja? Vermessen, Herr Schaar.
Das hatte der Kiska vorher gesagt. Der Kiska hat vorher gesagt, ich habe auch diesen Handball-Podcast gehört vom BVB. Oder sagt man des BVB?
Des BVB,
ja,
eigentlich.
Ja, vom ist irgendwie, ich mag das nicht. Ich lese das aber immer häufiger auch in Artikeln. Ist nicht so schön. Komm, Fußball. 8 Minuten muss reichen. Wo fangen wir denn an? Ich glaube, diese Story von diesem Spieler aus der Ukraine, das ist ein schöner Auftakt, weil es ja auch aufzeigt, dass man helfen kann, auch wenn man denkt, man hat nicht so die Mittel dafür. Und ich dachte übrigens, als ich den Namen gelesen habe, das ist gar kein Ukrainer. Wo kommt der denn eigentlich her? Ist der Ukrainer?
Der ist Ukrainer. Alan Aussie.
Papa. Ist jetzt nicht so der klassische.
Nee, ist nicht der klassische ukrainische Name. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, was der klassische ukrainische Name ist. Muss ich auch ehrlich gesagt
Andrei Yarmolenko.
Ja, gut, das vielleicht. Weiß ich nicht. Ist Sascha Staat der klassische Solinger Name?
Auf gar keinen Fall.
aber Alans Vater ist Syrer. Ist aus Syrien in die Ukraine gekommen, um da zu studieren. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, der Liebe wegen dann da geblieben. Also Alan hat vielleicht einen syrischen Hintergrund, aber er war selbst als kleines Kind mal in Syrien. Also der ist wirklich Ukrainer, das ist seine Heimat und es ist dann Wahnsinn, was der erlebt hat. Ne? Kommt aus dem Osten der Ukraine, aus dem Donbass. 2014 da den Bürgerkrieg schon mitgemacht, musste das erste Mal fliehen. Hat dann auch erzählt, wie er da 13 Jahre alt war und dann sind da die links, rechts haben die Felder gebrannt, es sind Granaten eingeschlagen, erst mit seinem Großvater ist er nochmal zurückgefahren zur Wohnung, haben die wichtigsten Sachen geholt, darunter auch Fußballschuhe, weil Fußball war immer seins. Und dann sagt er, sind sie um eine Straße gebogen und dann stand da wohl wirklich so eine Art Schützenpanzer mit einem Geschütz oben drauf. Ja, die haben den ins Visier genommen und der Opa stieg dann aus und rief irgendwie was und konnte dann davon abhalten zu schießen und machte sich dann als Zivilist da deutlich. Und das ist schon echt Wahnsinn, wie trocken er das teilweise auch erzählt hat, weil er sagte, da war ich 13, war ich Kind, ich kenne es nicht anders, ich kenne nur Krieg, das ist schon echt übel, also da kann man, glaube ich, dankbar sein, wie wir hier leben, wie wir hier aufgewachsen sind, das ist dann echt, dann überlegt man sich zweimal, ob man über Belanglosigkeiten sich dann nochmal aufregt, weil da gibt es wirklich wichtige Sachen. Ja, und so hat er dann sein Leben mir geschildert. Das war wirklich, das war sehr nett. Ich habe jetzt auch zwischendurch noch ein bisschen mit ihm geschrieben. Seine Freundin war dabei. Ein Fotograf, den ich dabei hatte, Jura Weitzel, auch beste Grüße an dieser Stelle, hat wieder einen super Job gemacht, freier Fotograf. Der sprach Russisch oder spricht Russisch und konnte deswegen so ein bisschen übersetzen. Das war für Alan auch ganz schön. Er sagte, du, Englisch wird auch gehen, aber klar, in meiner Muttersprache fühle ich mich noch wohler. Kann man dann so ein bisschen ins Plaudern mal rein.
Die das ist übrigens ganz interessant, weil du das sagst. Seine Muttersprache ist Russisch?
Genau. Kommt aus dem Osten der Ukraine. Er spricht auch Ukrainisch natürlich. Ne? Ich glaube, es ist auch relativ ähnlich. Gibt so ein paar Unterschiede, paar feine Unterschiede, aber man versteht sie. Und die meisten Ukrainer sprechen auch Russisch, sagte er mir. Also es wäre alles kein Problem. Er kann sich verständigen, da sollte er auch. Nein, kriegt er alles hin. Und er hat dann neu angefangen in Kiew. Ist er zum Profispieler gereift und dann ging das jetzt wieder alles los, wieder von vorne. Ne? Wie gesagt, er hat mir da seine Geschichte erzählt, dass auch so, der blieb so ganz cool dabei, er hat es sogar geschafft zu lächeln und so. Und dann sag ich, du, das ist bemerkenswert, wie kannst du noch lächeln? Ne? Das ist ja so schwierig alles, was du erlebt hast. Und dann sagt er, ja, das Leben geht weiter. Ich habe Glück gehabt. So, man muss halt dann irgendwie gucken, wo man bleibt und das Beste aus dieser Situation machen. Er hatte das Glück, dass er jetzt eben beim BVB, bei der U23 sich fit halten kann. Kann da ein bisschen spielen. Seine Hoffnung ist, dass er jetzt irgendwie nochmal einen neuen Vertrag kriegt, dass er nicht unbedingt beim BVB, aber irgendwie, dass er Profifußballer bleiben kann, dass er Geld verdienen kann, dass er damit auch seine Freunde in der Ukraine unterstützen kann. Seine Familie ist mittlerweile auch in Sicherheit. Das ist so die Hauptsache. Tja, das ist, es war sehr bewegend, wie er das erzählt. Ich bin dankbar, habe ich ihm auch gesagt, dass er das so mit uns teilt. Er sagt, ja, aber es ist auch wichtig, darüber zu reden.
Mhm. Wirkt er kalt? Abgehärtet, sage ich mal?
Nein, das hätte ich tatsächlich erst gedacht, mit dem Hintergrund, ey, du als 13-Jähriger das erste Mal aus deiner Heimat vertrieben wirst, ne, bist dann irgendwie, ja, verhärtest du dann. Aber das Gefühl hatte ich gar nicht. Wie gesagt, er hat gelacht. Es war ein junger 20-jähriger Fußballer, der seit einem halben Jahr mit seiner Freundin zusammen ist. Er sagte, klar, das war jetzt erstmal eine Bewährungsprobe für die Beziehung. Sind zusammen geflohen. Hat sie wohl noch enger zusammengeschweißt, wie er sagte. Und dann wirkte er aber recht locker, auch recht gefasst. Bin auch gefragt, wie geht das so? Und dann sagte er, ja, ich habe noch eine kleine Schwester. So, und von der wollte ich dann keine Schwäche zeigen. Da war ich dann der große Bruder. Das war alles schon sehr imponierend, wie er das so... wie ihr das so handhabt.
Also ja. Wenn du das jetzt so schilderst, muss ich ganz ehrlich sagen, da frage ich mich, wie der noch so fröhlich sein kann, in Anführungsstrichen. Das kann ich mir gar nicht ausmalen, was das für Bilder sein müssen, die sich ja dann auch für immer in deinem Kopf einbrennen. Also da ist die Frage, ob er auch jemals in die Ukraine zurückkehren möchte. Habt ihr da mal drüber gesprochen? Weil es kann ja sein, dass er talentiert genug ist, hier bei dem ein oder anderen Drittligaverein dann unterzukommen. Er trainiert ja gerade anscheinend mit der U23 mit, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass er ja eventuell nie wieder dahin muss, in Anführungsstrichen, aber vielleicht gerne möchte.
Ja, Pläne diesbezüglich hat er gar nicht. Das hat, klar, das habe ich ihn dann auch gefragt. Ich sage, wie sieht's denn aus? Und letztendlich will er da leben. Er sagte, Heimat ist da, wo deine Freunde sind. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und seine Freunde sind auch über die Welt verteilt, über Europa verteilt, weil er natürlich durch den Fußball viele Freunde hat. Und ich schätze ihn so ein, dass er nicht unbedingt zurück möchte, wenn sich die Chance ergibt. Dann natürlich ja, weil Heimat ist halt Heimat. Aber was ist für ihn noch von der Heimat geblieben? Der wurde mit 13 das erste Mal vertrieben. Ist der Osten der Ukraine seine Heimat? Kann er dahin zurück? Ist Kiew jetzt seine Heimat? Ja, vielleicht baut er sich hier eine neue Heimat auf. Das ist total schwierig, da können wir uns nicht reinversetzen. Also ich habe immer im Dortmunder Westen gelebt. Ja, ich bin auch nicht so ein Jet-Set-Mann wie du, Sascha. Mhm. Mal mit Paolo Italiano, Sisi.
Ja, no, klar. No.
Von daher, ja, ich finde es echt schwierig für ihn und finde es echt cool, bemerkenswert, wie er damit umgegangen ist. auch wenn er natürlich weiß, dass er extrem Glück hat. Ne, sagt er auch, ey, es gibt so viele talentierte junge Fußballer in der Ukraine, dass ausgerechnet ich jetzt hier die Chance habe, beim BVB mich fit zu halten. Da sind andere, die sind da unter den Tisch gefallen, die sind jetzt ja, arbeitslos, hängen in der Schwebe, die müssten vielleicht auch wirklich nur um ihr Leben rennen. Er hat da wirklich Glück gehabt, hat früh die Situation erkannt, konnte früh aus dem Land raus. Das war dann gut.
Ich will mich gar nicht in die Lage versetzen. Ich hatte ja zuletzt in meinem Handball-Podcast Kreisab den Generalsekretär des ukrainischen Handballverbandes, Alexander Gladun, zu Gast, der seit vielen Jahren jetzt in Oberammergau lebt, der in den 90ern nach Deutschland gekommen ist als Spieler. Witzigerweise nach Solingen in meiner Heimatstadt. Das war seine erste Station in Deutschland. Und habe ihn damals auch spielen sehen, hatte ihn noch so ein bisschen in Erinnerung und er hat dann auch geschildert, wie beispielsweise seine Mutter dann geflüchtet ist. Mhm. Das war schon sehr, sehr bewegend, musste ich mich sehr zusammenreißen, als ich das Interview geführt habe und war auch nicht immer möglich. Aber das sind natürlich dann so Situationen, wie war das für dich in dem Moment, als du das da so gehört hast?
Ja, ich glaube, ich hatte so eine natürliche Barriere zu der Geschichte, dadurch, dass er das auf Russisch erzählt hat und dann der Kollege das erst noch übersetzen musste, so in seine Worte. Dadurch geht natürlich so ein bisschen was verloren. Ne? Deswegen ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders und wir haben auch relativ viel über Fußball gesprochen. Klar, ich hatte mir diese Fluchtgeschichten erzählt und so. Da hast du natürlich aber auch schon längst die Bilder aus dem Fernsehen, aus den sozialen Medien im Kopf gehabt von diesem Kriegsgebiet da. Und ja, du wusstest ja, was kommt, was er dir erzählt, so ein bisschen. Du konntest dich drauf einstellen, das war dann vielleicht recht hilfreich, aber klar, ich habe halt immer versucht, mich in die Lage zu versetzen. Ich denke, boah, wenn ich mit 20 sowas schon hinter mir hätte.
Zum zweiten Mal.
Ja, das erste Mal dann mit 13, da war der noch ein Kind. So, da war seine Kindheit eigentlich vorbei. Ne? Also, das ist schon krass.
Wie gut ist er denn? Kann man das im Ansatz einschätzen?
Das ist schwierig. Also, ich glaube, beim BVB ist man froh bei der U23, dass man einen wie ihn hat im Training, weil den kannst du super mit in die Spielform mit integrieren und so, da kann er mithalten. Ob er jetzt wirklich reicht für die dritte Liga, das muss man dann sehen. Der hat natürlich jetzt auch erstmal einiges hinter sich, ne? Da gibt es dann auch einen gewissen Trainingsrückstand, der muss jetzt erstmal wieder in einen gewissen Rhythmus kommen. Ich glaube, das läuft gerade ganz gut, er macht es ja auch immer besser. Wo dann der Weg für ihn hingeht, das weiß man nicht. Da muss man dann wirklich gucken. Ist natürlich auch noch gerade eine schwierige Lage. Ne? Ist er jetzt aktuell freigestellt von seinem Verein? Wie geht es dann aber weiter, wenn sich die Lage entspannt? Was hoffentlich jetzt bald irgendwann mal der Fall sein wird. Ist er dann wieder an seinen Verein gebunden? Oder nicht? Ist er ein freier Spieler? Kann er woanders hin? Das sind alles so Sachen, die sind gerade schwer vorherzusehen und deswegen.
Spielt er denn bei Dynamo Kiew oder bei einem anderen kleineren Verein in Kiew?
Es gehört eigentlich zu Dynamo, wurde dann ausgeliehen, hat da aber nie gespielt, weil dann der Krieg, aber er ist eigentlich Dynamo-Spieler, genau. Und da hat er, glaube ich, in der zweiten Mannschaft, hat er ein paar Mal gespielt. Ausgebildet wurde er in Donetsk. Und, tja.
Also, bewegende Geschichte. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Der Artikel ist zu empfehlen, findet natürlich die Gelegenheit auch mal reinzuschauen, bitte bei ruhrnachrichten.de, da solltet ihr euch die Zeit für nehmen und ich weiß gar nicht, ist das ein Plusartikel?
Ist ein Plusartikel, ja. Deswegen, kann man aber noch ein Abo schließen.
Ja, deswegen lohnt sich unser Abo und das war jetzt nicht die Idee, ein Abo zu verkaufen, sondern auf diesen Artikel hinzuweisen und ja, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, mit jemandem zu sprechen, der dann halt auch auf Deutsch mit mir gesprochen hat, deswegen war das halt vielleicht nochmal ein bisschen bewegender und ja, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Dann wechseln wir das Thema und kommen zum Sport. Wie früher bei RTL Samstagnacht. Das kennst du gar nicht mehr, ne? Ja. Das war sehr lustig. War so eine Comedy-Show in den 90ern. Mirko Nonchef sagt dir aber was, der ja vor kurzem leider verstorben ist. Der war da so einer der großen Namen, Wiegald Boning, solche Leute. Und da gab es auch immer so eine Rubrik, wir kommen zum Sport innerhalb der Nachrichten. Und das machen wir jetzt auch. Und wir sprechen über diese U23, wo es zuletzt ein wenig kriselte. Jetzt hast du eben schon gesagt, ja, es liegt natürlich aber dann auch ein bisschen an den Gegnern, die dann hinten drin stehen und nicht mitspielen wollen. Das hat in der Hinrunde besser geklappt, weil sie diese Gegner dann teilweise auch auswärts gespielt hatten und konnten dann selber kontern, haben natürlich viele gute, schnelle Spieler. Auf der anderen Seite, also es sind jetzt 5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen. Mhm. Auf der anderen Seite sollten vielleicht auch mal dazu sagen, dass die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Also die müssen sich keine Sorgen machen, und wenn das vor der Saison jemand prognostiziert hätte, wir sind Mitte April und die haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, hätten alle gesagt, Dankeschön.
Alle sofort hätten das genommen, keine Frage. Ja, das macht es natürlich nicht leichter, ne? Wenn es nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr, schläft die Liga so ein bisschen ein. Ich meine trotzdem, wenn man sich mit den Spielern mal unterhält, dann hörst du aber trotzdem raus, dass sich da keiner drauf ausruht. Ne? Die haben auch ganz klar, spielen die auch für sich selber, sind Profisportler, Leistungssportler. Die spielen auch jedes Mal für sich selber, nicht nur für irgendwelche Ziele. Als Leistungssportler brauchst du eigentlich keine Ziele. Da ist dein Ziel, dass du immer wieder erfolgreich bist und diesen Erfolg bestätigst. Und das merkst du denen auch halt auch an. Ne? Es ist halt nur manchmal dann schwierig, dann ist es oft auch unglücklich von den Spielverläufen her, wie ich finde. Sie strengen sich dann an, sie geben sich Mühe, sie suchen nach Lösungen. Dann fehlt dir aber vorne drin auch manchmal einer, der dann die Dinger wegmacht. Ne?
Tigges.
Da sagst du was. Leider verletzt. Ne? Hat sie ja schwer verletzt. Ich weiß gar nicht jetzt die genaue Diagnose. Da war ja irgendwie alles so kaputt im Bein. Ne? Wadenbeinbruch stand im Raum. Sprunggelenk war irgendwie betroffen. Das war
ja
so eine,
ja, so eine Kombiverletzung.
So eine Kombiverletzung, ja. Irgendwie, genau. Und da bin ich jetzt auch medizinisch überfragt. Deswegen will ich da jetzt gar nicht weiter einsteigen, was es jetzt letztendlich war. Schade für ihn auf jeden Fall. Es war ja so ein Wanderer zwischen den Welten. Ne? U23 hat er gespielt. Meistens gehört er zum Profikader. Aber klar, wenn du so einen dann in der U23 drin hattest, das ist ein vollkommener Stürmer für die dritte Liga. Also super Typ.
Das lang, ist groß. In der dritten Antritt. Liga ja. Sicherlich einer der 5 besten Stoßstürmer. Ja. Also mit ganz großer Sicherheit. Sollte man sich jetzt nicht unbedingt an Vereinen wie Magdeburg oder Kaiserslautern oder sowas orientieren. Aber für Borussia Dortmund Verhältnisse in der dritten Liga ist das ein absoluter Topstürmer und hat sicherlich auch die Qualität, ja, in der zweiten Liga Stammspieler zu sein. Das glaube ich schon. Ob es jetzt dauerhaft für die erste Liga reicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber der war ja auch fix eingeplant. Also da hat er schon zwischendurch ja bei den Profis mitgespielt. Und dann fällt ja so ein Spieler weg. Und Bradley Fink ist natürlich noch nicht so weit.
Ist noch nicht so weit, genau, aber er macht sich auch. Ich hatte auch letztens mit ihm noch darüber gesprochen. Ich sag, wie ist denn das jetzt, ne, wenn du hier aus der Jugend hochkommst, plötzlich dann in der dritten Liga, und sagt er, ja, ich sag, das ist schon ein Unterschied, ne? Du hast sonst hast du vielleicht einen 70 Kilo Gegenspieler hinter dir, einen Innenverteidiger, und jetzt drehst du dich auf einmal, willst aufdrehen, und dann stehen da aber so ein 95 Kilo Brocken, der auch vielleicht schon ein paar Jahre Fußball länger spielt und dann weiß, wie er mal seinen Körper reinstellen muss. Das ist schon ein Unterschied.
Zumal die ganzen Spieler aus der U19, ich war ja auch beim Spiel gegen Atletico Madrid, diese ganzen Spieler aus der U19, die wiegen gefühlt alle 50 Kilo.
Ja.
Also das ist unfassbar. Technisch sind die, glaube ich, besser als einige der älteren Profis, weil sie natürlich viel früher schon viel besser ausgebildet wurden. Aber physisch, also man sollte jetzt auch nicht erwarten, weil zuletzt gab es ja den netten Artikel Emporkömmlinge des Kollegen Cedric Gebhardt, und wir haben ja auch im Podcast hier schon einige Male drüber gesprochen. Es ist nicht so, dass die ganzen Spieler jetzt, weil sie diese Skills haben, sage ich jetzt mal, diese technische Ausbildung, diese Fähigkeiten, hochkommen und könnten da locker mitzocken. Das ist einfach nicht so.
Nein, dieser Sprung, haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt, geschrieben, dieser Sprung, der ist krass vom Jugendbereich in den Seniorenbereich. Ja, das ist wirklich, das ist nochmal ein Unterschied, und da spielst du dann auch mal wirklich auch gegen Leute, die haben vielleicht dann auch mal, jetzt wenn wir vom Sprung in die dritte Liga sprechen, da hast du dann ja auch mal Leute noch rumrennen, die haben Erstliga-Erfahrung, die wissen ganz genau, wie es läuft. Ne, die sind dann vielleicht nicht mehr die Schnellsten, sind technisch vielleicht nicht mehr die Besten oder waren auch nie die Besten. Die wissen dann aber eben, wo sie so einen jungen Spieler mal eben erwischen müssen, dann wird eine Hüfte reingeschoben und dann prallt er ab und dann landet der mal eben 3 Meter weiter woanders auf dem Feld. Ne, das ist dann, und ich glaube, es ist auch eine Kopfsache, es ist ein anderes Tempo nochmal. Kannst weniger nachdenken mit dem Ball, musst mehr nachdenken ohne Ball. Ne, wo gehe ich hin, wo mache ich den nächsten Schritt, wo kann ich einen freien Raum irgendwie nutzen, wo kann ich vorstoßen. Das ist alles schwieriger, es ist schneller, körperlicher, und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied für die Jugendspieler.
Ja, das ist auch ein Problem dann, was die Planung angeht, aber man muss da ein bisschen Geduld mitbringen. Jamie Bynoe-Gittens wird der Nächste sein, glaube ich, das ist ja so geplant, der dann dauerhaft bei den Profis mit dabei ist. Was machen wir denn dann mit der Restsaison der Amateure? Die haben ja jetzt dann auch noch 2 Heimspiele im großen Stadion. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass sie jetzt nicht in der Roten Erde spielen und da ja eine andere Bühne haben sozusagen. Ich habe das Spiel auch parallel geguckt bei den Kollegen von Magenta Sport jetzt gegen Viktoria Berlin. Das hat mich nicht so vom Hocker gerissen, aber ich glaube, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied, ob die in der Roten Erde oder im Westfalenstadion spielen.
Ja, wenn du die Spieler fragst, dann schon.
Ja, tatsächlich.
Ja, der Rasen ist halt im Signal Iduna Park ist wesentlich besser. Ne?
Ja, das ist wohl wahr. Und
du hast halt gute Fußballer drin, ne? Die brauchen dann auch einen guten Rasen. Das kommt denen eigentlich gelegen. Dass jetzt dann das erste Spiel im großen Stadion ja nicht so erfolgreich war, das lag dann an eben daran, was ich eben schon angesprochen habe. Ne? Es fehlt dir vorne einer drin, der die Dinger wegmacht. Es bringt dir nichts, wenn du dich bis ins letzte Drittel irgendwie schön mit flachen Pässen inkombinierst und dann ist da keiner, der dann das Ding auch reinhaut. Da musst du dann halt einfach eine Ruhe vorm Tor haben. Da musst du dann vielleicht nochmal den Kopf hochnehmen kurz und dann musst du einnetzen. Ja, und das fehlt im Moment so ein bisschen den Jungs da. Und haben jetzt noch ein paar Chancen, das doch nochmal unter Beweis zu stellen, dass vielleicht doch einer da den richtigen Torriecher dann entwickelt.
Ich wollte eigentlich dahin am Wochenende, hab das aber irgendwie verbaselt, hatte dann keine Zeit. Und ich glaube, vielleicht gibt's nochmal die Gelegenheit, je nachdem, wann die Spiele auch liegen. Das ist ja mal so ein bisschen das Problem dabei. Aber das kostet, glaube ich, nur 5 Euro da.
Ich meine auch, 5 Euro, fairer Preis auf jeden Fall.
Ja,
finde ich auch. Block 12 ist offen. Ich glaube, auf der Westtribüne ist ein Block offen. Also hast auch gute Plätze da.
Ja, also da kann sich keiner beschweren, es wird wieder wärmer draußen. Jetzt war es nicht ganz so schön beim Spiel gegen Viktoria, aber ist ja auch egal. Also ja, wir haben ja drüber diskutiert bei den Profis, Restsaison, wie kriegt man da noch irgendwie so einen kleinen Push vielleicht? Und das ist bei den Amateuren ja jetzt im Endeffekt genau das Gleiche. Was sagen denn Ingo Preuß, der Manager, und Enno Maaßen, der Trainer?
Wozu jetzt genau?
Ja, wie sie die Restsaison angehen wollen.
Ja, da sind, klar, das sind die Verantwortlichen, die sahen da auch was zu. Da hörst du natürlich das Übliche, vernünftig zu Ende bringen und wir wollen uns scheiden und so. Ich glaube, da ist aber interessanter, was die Spieler sagen. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, ich habe es jetzt nach dem letzten Heimspiel noch mit dem U23-Kapitän Franz Pfanner habe ich drüber gequatscht. Ich sag, jetzt ist die Stimmung hier im Keller, sag ich, nach so einem Spiel oder wie ist es? Dann sagt er auch, ja, sagt er, wir wollten eigentlich, wir wollen uns verbessern in jedem Spiel. So, das ist dieses Minimalziel, sich immer verbessern, die Leistung verbessern, die man gezeigt hat. Und dann auch aus einfach genießen mal, ne, vor so einer Kulisse zu spielen. Es war jetzt auch aus der organisierten Fanszene waren ein paar Jungs da, die haben wirklich ordentlich Stimmung gemacht im großen Stadion, Westfalenstadion, im Signal Iduna Park. Und er sagte auch, das wollen die eigentlich genießen. Ja, klar, sowas kannst du noch besser genießen mit einem Sieg, ne? Die wollen jetzt die Saison erfolgreich zu Ende bringen. Und da steht nicht zur Debatte, dass sie jetzt sagen, ach, geht doch um eh nichts mehr oder so. Nein, das sind Leistungssportler, das sind Profisportler, das darf man nicht vergessen, es ist immer noch die dritte Liga.
Ja, das ist ein hohes Niveau und da sind einige Mannschaften mit dabei. Ich habe eben Magdeburg und Kaiserslautern genannt. Kaiserslautern für viele, glaube ich, ein bisschen überraschend ganz vorne in der dritten Liga mit dabei. Aber wir haben da viele Traditionsvereine. Eigentlich muss man schon sagen, dass die dritte Liga sehr hochwertig ist. Klar, es ist kein Fußball für Feinschmecker, aber trotzdem, wir haben auch gerade die Ticketpreise angesprochen, ich würde mir halt wünschen, dass die häufiger nicht zu dem Zeitpunkt spielen, wo die Profis spielen, damit man noch regelmäßiger auch mal ins Stadion gehen kann. Na gut, ich wohne natürlich jetzt auch direkt ums Eck, für mich ist super, aber für so einen Spottpreis, ich glaube, dass sich das auch wieder regulieren wird. Ich kann mir sogar vorstellen, weil den Eindruck hat man ja bekommen während der Pandemie, dass viele Leute dann sagen, das ist für mich ursprünglicher, dann gehe ich halt dahin.
Ja, warum auch nicht? Also wie gesagt, die gehen auch ein gutes Tempo. Es ist nochmal eine andere Form der Körperlichkeit, glaube ich, in der dritten Liga. Also da wird nochmal eher eine Grätsche ausgepackt. Ja, da knallt es schon mal dann eher, weil vielleicht auch mal einer irgendwie zu spät kommt, weil das Timing da nicht stimmt. Ich persönlich mag sowas, ich stehe da drauf. Und du hast da aber auch richtig gute Kicker bei, auch feine Kicker, wenn ich jetzt an so einen von der BVB U3 an so einen Richmond Touchy denke. Ja, der kann richtig was mit dem Ball. Wechselt übrigens nächste Saison zum SC Paderborn. Hast du es mitgekriegt?
Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, weil der schon ordentlich Qualität hat. Aber das ist so ein klassischer Move von so einem Spieler, der dann halt in Paderborn auf dem Zweitliganiveau, glaube ich, schon mithalten kann.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Vielleicht da wirklich dann, ne, diese klassische Phrase, den nächsten Schritt da machen.
Oh, nee. Ja. Nein, da darfst du nicht mitkommen. Nein. Ich habe mich bei Kreisab in der aktuellen Folge immens darüber aufgeregt. Immens. Weil dann heißt es ja immer, also wenn Trainer gewechselt werden zum Beispiel, neuer Impuls setzen. Das ist ja Schwachsinn. Es geht ja darum, dass der andere anscheinend nicht mehr gut genug gearbeitet hat. Oder es gibt Unstimmigkeiten oder die Spieler sind mit dem unzufrieden. Neuer Impuls ist nie der entscheidende Faktor.
Glaubst du?
Nein, das ist einfach Kokolores. Entweder der Trainer ist gut genug, oder er ist nicht gut genug. Aber dieses neue Impuls setzen. Der Punkt ist halt, du kannst ja nicht immer die ganze Mannschaft austauschen. Würdest du teilweise vielleicht gerne machen wollen, weil du vom Trainer überzeugt bist. Aber dann sind die Spieler irgendwie nicht mehr zufrieden, haben was zu meckern und so. Und der nächste Schritt, das ist eigentlich ein Synonym für, ich kriege woanders mehr Kohle, ich kann mehr spielen, ich habe bessere Trainingsmöglichkeiten und der Verein ist besser.
Ah, du nimmst dem Fußball die gesamte Romantik.
Ja, ich glaube nicht. Also das ist so PR-Sprech. Gestern, jetzt steigere ich mich da wieder völlig hinein.
Ich merke schon, beruhig dich doch bitte wieder.
Ja, ja,
guck mal, jetzt auf. Schon wieder der nächste Glockenschlag hier draußen. Ja.
Es ist jetzt Punkt 11 Uhr, halbes Stündchen haben wir noch. Also, da gab es eine Pressemitteilung der SG Flensburg-Handewitt, mehrfacher deutscher Meister im Handball. Die haben einen Spieler verpflichtet. Und da gab es noch einen lustigen Fehler. Jetzt muss ich gerade mal schauen, dass ich diese Mitteilung lesen kann. Da kommt ein Spieler, der spielt aktuell in Ungarn und ist Slowene. Und die Pressemitteilung, also beziehungsweise das Zitat bei Twitter lautet: Für mich ist es ein nächster wichtiger Schritt, für die SG zu spielen und in die Handball-Bundesliga zu kehren.
Ja.
Ja, was kehrt er denn da? Mit dem Besen oder wie sieht's aus? Also zurückzukehren ja auch nicht. Ist aber auch egal. Ich verfolge die SG bereits über mehrere Jahre und ich bin überzeugt von der super Arbeit, die hier geleistet wird. Fakt ist, er müsste sagen, die haben mir das beste Angebot gemacht, was auf dem Markt war und deswegen gehe ich dahin. Das hier ist doch völliger Blödsinn, oder nicht?
Ja.
Es ist für mich ein nächster wichtiger Schritt. Der ist Mitte 20 etablierter Topspieler in Europa.
Sorry. Ja, was will doch keiner lesen? Willst du lesen? Ich bin nur wegen des Geldes zu dem Verein gegangen.
Nein, aber wir wollen so eine alle, Scheiße. Entschuldigung. Alles, bitte. Jetzt habe ich es gesagt.
Bitte,
Sascha. Sowas muss ich auch nicht lesen. Weil es ist überall gleich.
Das ist richtig, ja.
Wirklich, das ist schlimm.
Ja, das ist auch, leider merkt man es auch bei den jungen Spielern, um nochmal den Brückenschlag zum BVB, zu U23, zu U19 vielleicht zu kriegen. Auch da merkst du es, wenn du dich mit denen so unterhältst, ist alles cool, sobald du vielleicht irgendwie eine Kamera anmachst oder dein Aufnahmegerät, da sind leider viele bei, die schalten dann im Kopf um und dann, ja, kriegst du solche Antworten dann vielleicht, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, was ja auch wirklich so ist, ja, die bereiten sich von Spiel zu Spiel vor, das ist auch alles gut und schön.
Kann ich auch nicht mehr hören.
Wir müssen aber das sind dann so Antworten, die kriegst du dann, finde ich auch manchmal schade, ne? Ja, aber so ist es.
Weißt du, das Problem dabei ist, dass es ihnen keiner übel nehmen würde, was sie sagen, wenn das Aufnahmegerät aus ist. Da würde keiner hinterher sagen, ja, was hat er denn da erzählt? Sondern jeder würde sagen, ja, stimmt.
Ist ja, richtig. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ja auch so ein Schutzreflex. Ja? Gerade der jungen Spieler, die haben Angst, sich zu verbrennen. Wie schnell ist so eine Aussage irgendwo raus? Wie schnell wird die irgendwo wieder aufgeheizt? Es ist ja, ich glaube, da sind wir Journalisten dann auch in der Pflicht, ne?
Ja, da sind wir in der Pflicht, mal richtig draufzuhauen.
Auf
die PR-Abteilung der Vereine.
Ja, so es ist schwierig. Ich kann da auch so einen jungen Spieler verstehen. Der hat dann Angst, ruckzuck hast du so einen Shitstorm da in den sozialen Medien an den Hacken. Und aber schade ist es trotzdem. Es ist halt so diese Entwicklung. Können wir das ändern?
Nee. Nein, es ist schon längst zu spät, seit Jahren. Wir kommen zu den Hörerfragen. Wir haben ja keine Wahl, weil uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Wir müssen heute das Studio definitiv pünktlich verlassen. Ja. Und fast 50 Kommentare unter meinem Tweet. Und ich bin da mal eiskalt. Wir werden nichts machen zu Erling Haaland.
Ja, finde ich gut. Nervt mich auch total das Thema nur noch.
Ja, viele andere auch. Wir werden auch nichts machen zu Finanzplanung. Da haben wir schon oft drüber gesprochen.
Ja.
Können wir demnächst wieder mit reinnehmen. Wir werden nichts machen zu Gerüchten von Spielern, über die wir schon gesprochen haben, wie Schlotterbeck oder sowas. Benzibaini, da können wir vielleicht was zu sagen. Außenverteidiger von Gladbach. Wobei, ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Nein, machen wir auch nicht. Ist raus.
Kann man auch nachlesen auf rn.de/bvb. Da hatten wir einen Gerüchtecheck, weiß ich nur ganz genau.
Ja, der Kollege Sascha Klaver kam.
Richtig.
Und jetzt schauen wir mal. Oh, das ist aber lustig. Da haben wir eine lustige Einstiegsfrage. Das ist genau das Richtige für dich.
Geht's um eine Dreierkette?
Ja, es geht um die Dreierkette von Mats Hummels. Mhm. Hast du das mitbekommen?
Ich habe es verfolgt,
Man konnte es ja nicht vermeiden.
Selbst er hat es ja auch selber verfolgt. Ne? Er hat ja, glaube ich, bei Twitter hat er geschrieben, ich muss euch mal ein Kompliment machen, sehr lustige Kommentare.
Er fand es witzig.
Da kannst du ja auch nur mit Humor die ganze Sache angehen.
Ja, also man muss eigentlich nur bei Twitter mal nach Mats Hummels schauen. Mhm. Der trendet wirklich immer noch. Seit 3-4 Tagen. Also, wie kommt man in die Trends? Ich glaube, man muss einfach mit dem Hashtag ja, unter den 10 meistgenannten Hashtags des Landes sein, dann kommst du in die Trends.
Ich glaube, heutzutage reicht einfach nur ein Dinner-Date.
Ja. Ja. Hast du mal ein Dinner-Date mit Mats Hummels gehabt?
Nee, hatte ich noch nie. Hm. Ich glaube, meine Oma hat ihn mal beim Kuchenessen getroffen im Kreuzviertel.
Oh, ja, ja. Gut. Da gibt es ja auch schöne Cafés.
Ja, zählt das als Dinner-Date? Jetzt zum Glück kein Instagram.
Oh, das wäre viral gegangen,
denke ich. Ich denke auch.
Ja, deine Oma und Mats Hummels. Ja. Ja. Naja. Ja gut, man könnte jetzt sagen, er mag jüngere Frauen, hätte auch sein können, dass er ältere mag.
Du, was er letztendlich mag, das weiß nur er selbst.
Ist ja auch seine Sache.
Ist auch seine Sache, also, ich finde es auch. Also
kann er machen, was er will.
War schon eine verrückte Nummer da mit dieser. Ja, aber er hat es ja auch mit Humor genommen. Müssen wir die Zuschauer oder die Zuhörer hier noch abholen eigentlich? Oder meinst du, jeder ist im Bilde?
Ja, es kann sein, dass der ein oder andere nicht weiß, was da los war.
Ja.
Erzähl mal kurz, was war denn los?
Muss ich das jetzt zusammenfassen, ne?
Ja.
Gut, dass ich mich damit befasst habe.
Ich nicht so richtig. Ja. Wobei, ich habe einen sogenannten Thread bei Twitter gelesen.
Den habe ich auch. Den hat mir der Kollege Kiska,
um nochmal drauf zurückzugreifen.
Ja, das war klar. Der hat mir den weitergeleitet. Danke dafür nochmal. Den hatte ich mir dann auch mal durchgelesen.
Sollten wir vielleicht auch nochmal erklären. Nicht jeder weiß das. Ein Thread bei Twitter bedeutet, jemand fängt mit einem Tweet an und setzt den dann unter dem eigenen Tweet fort mit einem Thema, was er erklären möchte. Da gibt es sehr viel aktuell, auch sehr viel Gutes übrigens zum Krieg in der Ukraine. Mhm. Aber es gibt halt auch solche Sachen und dann hat wohl Kathi Hummels irgendwie bei Instagram reagiert auf Celine, heißt die?
Celine Bethmann heißt sie?
Das weiß ich nicht, Entschuldigung.
Müssten wir nochmal nachgucken. Aber ich glaube, es wird uns verziehen, wenn wir in der Thematik jetzt nicht so tief drin stecken. Die hat mal bei...
Das war kein schlechter Wort, wenn es wer aufgepasst hat.
Die hat mal bei Jeremy's Sex Topmodel...
Schade, dass der nicht extra war.
Ja.
Cedric Gebhardt hätte sich gefreut.
Der hätte sich gefreut. Gute Besserung an dieser Stelle an ihn.
Ja, folgt @GebhardtCedric bei Twitter.
Ja, lohnt sich. Aber zurück zum Hummels Dinner Date. Da hat wohl diese Dame hat es gepostet in der Instagram-Story. Hm. Ich glaube, einschlägige Portale im Internet haben das aufgegriffen.
Wie die Farblose zum Beispiel.
Ja, das kann sein.
Hat jetzt auch nicht jeder verstanden, fand ich aber auch nicht schlecht.
War okay.
Solide.
Ja. Die Ex-Frau, noch Frau, Kathi Hummels hat sich geäußert. Noch eine weitere Influencerin hat sich dazu geschaltet, hat sich auf die Seite der Ehefrau, der Noch-Ehefrau. Und dann hat diese... Die Ex-GNTM-Teilnehmerin, Celine, ich meine Bethmann heißt sie, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen Namen die ganze Zeit gesagt.
Ist aber auch völlig egal
für die egal. Story. Die hat dann nochmal darauf erwidert und hat dann irgendwie einen Chat, einen angeblichen Chatverlauf mit Mats Hummels veröffentlicht, in dem sie ihn gefragt hat, ob er denn Single sei oder so. Also das ist schon harter schwarz-gelber Gossip, der da abging. Ja,
ja, es war wirklich...
Aber du siehst ja, die Hörer fragen, die Leute interessiert es offenbar. Alle, ne? Sie sehen es mit einem Zwinkern.
Ja, aber klar, mit einem großen Augenzwinkern.
Mit einem ganz großen Zwinkern. Ja. Ist ja auch okay. Gehört ja auch irgendwo dazu.
Soll er daten, wen er will? Also nicht ausnahmslos, aber
ne? Es ist seine Sache.
Logisch. Also. So, jetzt pass auf. Kommen wir mal so halbwegs zum Sport. Was haben wir denn da? Wir haben doch diese Frage auch zu dem Trikot. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Pyjama, ja. Genau. Das passt. Moin von Sylt. Michael, wirklich einer der Top-Hörer geworden bei uns hier. Erste Frage, warum seid ihr eigentlich nicht zum Deutschen Podcast-Preis nominiert? Am 23. Juni bin ich in Berlin auf der Aftershow-Party. Wer ist von euch auch dort?
Ja, da wärst du doch prädestiniert für, oder? Für eine Aftershow-Party?
Ja, also nicht für den Deutschen Podcast-Preis.
Nein, aber für die Aftershow-Party.
Ja, ja, ja. Auch für die Pre-Show-Party.
Immer, Hauptsache Party.
Ja, natürlich. Um die Frage halbwegs ernst zu beantworten, weil sie natürlich auch mit einem Schmunzeln gestellt hat. Es gibt den Deutschen Podcast-Preis, aber da muss man sich, glaube ich, selber aktiv bewerben. Haben wir nicht gemacht.
Tja.
Aber ich glaube, wenn man auch nicht ordentlich Werbung dafür macht, hat man eh keine Chance, den zu gewinnen. Und vielleicht sind wir dafür auch ein bisschen zu seriös unterwegs. Wir machen natürlich auch mal den einen oder anderen Spökes, aber generell sind wir eigentlich relativ seriös unterwegs und ich weiß nicht, ob man da irgendwie Chancen hat. Keine Ahnung. Deswegen, wir sind nicht am 23.06. in Berlin. Ich bin am 23.06. in Norwegen. Wo bist du?
Am 23.06. habe ich, glaube ich, noch nichts vor. Vielleicht gehe ich zur Aftershow-Party mit dem Hörer, wie heißt der? Michael. Bitte, Michael. Ja, Michael, vielleicht komme ich zu dir zur Aftershow-Party.
Sehr gut. Und jetzt die ernste Frage. 5 Jahre Anschlag, wie sehr hat das den BVB und Spieler rückblickend gegebenenfalls verändert? Und da kann man direkt einsteigen mit, wahrscheinlich sehr massiv damit, dass Thomas Tuchel danach nicht mehr so gut mit der Führungsriege zurechtgekommen ist.
Ja, das Thema hatten wir jetzt auch schon oft. Ne? Ich weiß, Thomas Tuchel und Anschlag und BVB-Führungsriege, das kann zusammenhängen. Da ist dann auch einiges mit Sicherheit schiefgelaufen. Was hätte besser laufen können, auch in Sachen Kommunikation. Das macht es dann nicht gerade einfacher, so eine Zusammenarbeit fortzusetzen. Aber wichtig ist erstmal, finde ich, immer wieder bei diesem Thema, dass man da nicht vergisst, da hätten auch ganz leicht Menschen sterben können. Das ist immer, finde ich, wichtig zu sagen, das ist nicht passiert und das ist echt erstmal das Gute, dafür kann man dankbar sein, weil das geht halt gar nicht. Also einfach aus Profitgier, dass da einer eine Bombe in der Hecke zündet und wirklich billigend in Kauf nimmt, dass da Menschen bei sterben. Boah, niederträchtig.
Ja, müssen wir nicht drüber reden, dass sowas einfach gar nicht geht. Das ist das Allerletzte. Gut, dass das nicht wieder vorgekommen ist und hoffentlich auch nie wieder vorkommt. Ist es umsetzbar, eine Vereinsphilosophie zu installieren und dementsprechend die Trainer zu holen? Man kann ja nicht für jeden Trainer eine neue Mannschaft zusammenstellen. Früher stand der BVB für explosiven Offensivfußball, aber das habe ich schon lange nicht mehr über längere Zeit am Stück gesehen.
Ja, die Frage, die hatte ich auch gelesen, noch heute Morgen in der Vorbereitung auf diesen Podcast, und da habe ich mich dann auch gefragt, es gibt ja eine Vereinsphilosophie, die ist ja, und der BVB steht weiterhin für Vollgasfußball. Es ist natürlich schwierig, das dann manchmal umzusetzen. Ich glaube, deswegen hat man ja auch Marco Rose geholt. Man wollte diesen Powerfußball spielen, dass man sich damals für Lucien Favre entschieden hatte. Das hatte natürlich andere Gründe. Da wusste man auch, man kauft keinen Powerfußball, sondern da ging es erstmal darum, die Mannschaft zu stabilisieren und so. Das hat er, glaube ich, auch gut hingekriegt. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Favre hat die Mannschaft defensiv stabilisiert und jetzt hat man ja Marco Rose und das ist schon Vollgasfußball, den man damit spielen will. Und ich glaube auch, da braucht man einfach noch mal ein bisschen Zeit jetzt, so ein Umbruch. Der passiert nicht von heute auf morgen, auch das haben wir schon oft genug gesagt. Und da muss man einfach mal drauf vertrauen. Ich glaube, dass man in der nächsten Saison noch mal einen ganz anderen BVB sehen wird.
Ja, das glaube ich auch. Wenn jetzt noch ein bisschen was verändert wird am Kader und Marco Rose dann Spieler zur Verfügung hat, die besser in sein System passen. Ich hätte Zakaria sehr gerne halt hier gesehen, aber sie werden einen ähnlichen Typen wahrscheinlich holen. Mal gucken, wer das dann sein wird. Und vor allem werden sie die Abwehr auch verbessern. Mhm. Niklas Süle wird, glaube ich, auch das Niveau in der Defensive nochmal massiv heben und sollte auch Schlotterbeck kommen. Das wäre natürlich schon eine schöne Kombo. Müssen wir uns nichts vormachen, aber gut.
Ja, weil Nico Schlotterbeck hat sich, Niklas Süle hat sich natürlich auch schon identifiziert sich auch schon
vorher. Ja, da haben wir drüber gesprochen.
Hat sich schon direkt verletzt. Ja.
Ja, eine Muskelverletzung zugezogen.
Ja, also das ist, ne, es müssen halt auch immer alle fit bleiben. Dann kannst du auch nochmal ganz anders spielen. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Gab auch viele Verletzte in dieser Saison. Und dann ist es mit Vollgasfußball manchmal auch schwer.
Hier wird viel zu Mats Hummels gefragt. Ja. Es ist teilweise extrem lustig, muss ich wirklich sagen. Ich muss da jetzt die ein oder andere noch von vorlesen, weil eben habe ich noch gesagt, wir sind seriös. Aber es ist wirklich sehr, sehr lustig. Wo habe ich es denn jetzt gehabt? So, und jetzt was komplett anderes. Was ist da los bei Mats Hummels? Sind doch alle drei unter seinem Niveau, würde man denken. Konjunktiv. Und was habe ich noch? Da wusste sogar jemand, wie sie heißen. Hier, jetzt pass auf. Bester Podcast, gerne auch bei Off-Topic. Gerne weiter so. Thema Dreierkette. Celine Bethmann, Kathi Hummels und Lisa Straube. Wo seht ihr Chancen oder Probleme für Mats Hummels bei dieser taktischen Variante? Kann sich Marco Rose hier für die nächste Saison vielleicht etwas abschauen? Fantastisch. Ja. Wirklich. Wirklich großartig. Wir müssen gar nicht drauf eingehen, aber ich möchte es einfach nur vorlesen. Und jetzt pass auf. Michael aus Sylt.
Ah, ja, liebe Grüße. Lerne ich ja auf der Aftershow-Party kennen.
Ja, genau. Der hat geschrieben, du hast meine Frage geklaut. Vielleicht sollte ich dann fragen, wie leicht oder schwer man an ein Schlafzimmer in einer Villa am Phoenixsee kommt und ob sich da ein Sicherheitsdefizit erkennen lässt, das BVB-Verantwortliche schließen müssen. Fantastisch. Ist wirklich großartig. Oh, hier wird nochmal nach dem persönlichen Highlight gefragt in dieser Saison, was auch Handball sein darf. Sehr gut. Und hier wird auch gefragt, warum ist Handball eigentlich so geil? Und gute Besserung an Cedric. Von Daniel Burger. Ach, das gibt's doch nicht. Unser Videochef, der eben noch in der Regie war mit Kevin Kiska. Es tut mir leid, dass wir heute ein bisschen neben dem Fußball auch unterwegs sind.
Aber Handball lässt sich heute.
Ja, ich weiß gar nicht, was da los ist. Florian Gröger war schon lange nicht mehr zu Gast beim Podcast. Mit ihm habe ich auch darüber gesprochen. Hatte heute auch keine Zeit. Was ist los mit den Leuten? Kevin Pinault ist Vater geworden. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch natürlich. ist im Babyurlaub.
Mhm.
Sascha Klaverkamp im Urlaub, Dirk Krampe, haben wir auch schon bei Twitter gesehen.
Ja, ja,
der gönnt sich richtig im Zillertal.
Ja. Ja.
Jürgen Kors, weiß ich gar nicht, der ist heute im Dienst, oder?
Der ist heute.
Ja, der war letzte Woche schon da und vorvorletzte Woche. Da habe ich gesagt, bisschen Abwechslung.
Curse Overkill.
Ja, kann nicht schaden. Und deswegen, ja, von daher, bisschen Abwechslung finde ich schon ganz gut. So, was haben wir denn? Jetzt pass auf, das ist sehr, sehr interessant. Ist es bei unserer Verletzungshistorie nicht fast schon grotesk, dass ein Marco Reus beinahe verletzungsfrei durch die Saison marschiert? Anscheinend trägt es jetzt Früchte, dass er im Sommer auf die EM verzichtet hat. Grüße aus dem schönen Westerwald.
Ja, da kann es durchaus einen Zusammenhang geben. Große Turniere, Verletzungen immer halt innerhalb der Saison. Da hängt was mit zusammen. Ich habe vor der Saison, glaube ich, habe ich mit einem Sportwissenschaftler von der Ruhr-Universität Bochum gesprochen, habe da ein Interview zugeführt, glaube ich, da, der hat das fast 1:1 vorhergesagt, so, ne, was passieren wird. Er sagte auch, es wird viele Verletzungen kommen, auch ohne Kontakt, ne? Muskelverletzungen, die du vielleicht bei einem Sprint dir zuziehst oder so, ne, dass er was zumacht, dass er was reißt. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass das mit großen Turnieren und ja, auch zu kurzer Vorbereitung dann zusammenhängt. Ne? Zu wenig Regeneration, zu kurze Vorbereitung. Und das
war bei einigen Borussen so, ja, die dann auch später gekommen sind, nur eine Woche irgendwie, die gar nicht in Bad Ragaz mit dabei waren und die dann den Körper direkt wieder auf 100 hochfahren müssen. Und wir haben gesehen, was bei rausgekommen ist. Ich glaube, also steht ja aktuell noch nicht final fest, Marco Reus sollte besser auf die WM in Katar verzichten.
Ja, eigentlich sollte jeder auf die WM in Katar verzichten, ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ja, für seinen Körper wäre es mit Sicherheit besser und ich glaube auch ein Marco Reus in Topform hilft dem BVB mehr als der Nationalmannschaft.
Ja, und ich glaube, seine Karriere ist dann einfach nochmal ein Jahr länger am Ende. Es ist ja sehr, sehr schade, aber sein Körper, das merkt man ja jetzt in dieser Saison ganz massiv, braucht diese Pause im Sommer unbedingt. Es war häufig so, er hat sich ja einmal in Mainz, das muss ja vor der WM 2014 gewesen sein, bei dem letzten Testspiel eine schwere Knöchelverletzung zugezogen, wo ihm der Gegenspieler, ich weiß nicht, aus Liechtenstein oder sowas kann das gewesen sein, Luxemburg oder so, da haben sie 6-0 gewonnen, meine ich in Mainz.
Es war so ein Spiel eigentlich, was du gar nicht hättest spielen müssen.
Ja, aber das war der Klassiker, dass sich natürlich ausgerechnet Marco Reus da verletzt. Und man merkt schon massiv, finde ich, dass er dieses Turnier ausgelassen hat jetzt letztes Jahr und hat im Endeffekt ja auch alles richtig gemacht. Deutschland ist sowieso früh rausgeflogen. Also wunderbar und für ihn meines Erachtens ein ziemlich deutliches Zeichen, auch auf die WM in Katar zu verzichten. Ich kann natürlich aus sportlicher Sicht verstehen, wenn er sagt, ich möchte unbedingt mit. Ich kann auch verstehen, wenn Hansi Flick sagt, das ist ein Spieler, den kann ich irgendwie nochmal reinwerfen. Der wird sofort Leistung bringen, der braucht keinen Anlauf und der kann auch die jungen Spieler nochmal führen und der ist wahrscheinlich auch nicht böse, wenn er nicht in jedem Spiel über 90 Minuten spielt. Daher kann ich das aus sportlicher Sicht oder aus dem persönlichen Ehrgeiz, aus dieser Perspektive von Marco Reus gesehen, auch nachvollziehen, wenn er dahin möchte. Langfristig gesehen, wenn er nochmal 2 Jahre spielen möchte, ist es, glaube ich, besser, wenn er sagt, nee, dankeschön.
Ja, klar. Keine Frage. Aber das sind auch Entscheidungen, die vielleicht auch andere Spieler mal treffen müssen, ne? Weil der Körper ist halt extrem, extrem unter hoher Belastung da ständig ausgesetzt. Ist schon krass, was die leisten müssen, ne?
Ja. Jetzt pass auf, das ist ganz wichtig. Witzig, Entschuldigung. Vor einigen Wochen hatte Sascha ein Abendessen mit jemandem aus der Fußballbranche beziehungsweise aus dem Fußballbusiness, dessen Namen er nicht verraten wollte. Nun trendet Mats Hummels mit seinen Dinner-Dates. Was kam bei euch auf den Tisch? Es ist wirklich großartig. Es tut mir leid, dass wir heute so ein bisschen abdriften, aber...
Was habt ihr denn gegessen, Sascha?
Ich kann dir sagen, was ich damals gegessen habe. Da hatte ich ein Steak mit Pommes und Sauce Bernaise. Ja, und als Nachspeise Crème Brûlée.
Guck mal an. Habe ich gar nicht bei Instagram gesehen.
Nee. Ich verberg ja auch die Storys.
Ah, clever.
Vor allen Leuten, die immer am Boulevard interessiert sind. Hallo ihr Lieben. Ganz wichtige Frage. Ist dieser Emre Can eigentlich nicht ganz dicht, wenn er behauptet, er habe diese Saison erst einen einzigen Fehler gemacht gegen RB? Hat er das so gesagt?
Hat er so gesagt. Ich habe das Zitat nicht gehört, ich habe es nur hinterher gelesen. Da fehlt mir jetzt auch ein bisschen der Kontext zu dem Gesamtzitat. muss ich sagen. Deswegen will ich da
etwas aufpassen.
Genau, deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht so aus dem Fenster lehnen wollen. Wenn er es so gesagt haben sollte, dann kann das ja auch gerne seine Sicht so sein. Also es ist ja...
Dann wäre sie falsch.
Dann wäre sie falsch, aber ja, da wären wir wieder bei diesem Thema, ne? Du willst gerne die knallharte, ehrliche Antwort. Er ist dann vielleicht auch einfach, entspricht das seinem Naturell.
Ist ja auch kein Problem. Also jetzt pass auf, wo wir da eben drüber diskutiert haben mit der ehrlichen Antwort. Die will ich auf jeden Fall haben.
Mhm.
Ist genau richtig so. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich diese Aussage höre und habe einfach nur eine andere Meinung.
Ja.
Und dann werde ich sagen, ja, pass mal auf. Ich hole dir jetzt ein paar Videosequenzen raus und guck mal in meinem Archiv, was ich da so finde und sag, hier, pass mal auf, Emre. Sind aber schon 7, 8 Böcke, die du diese Saison geschossen hast. Und dann kann man darüber diskutieren.
Natürlich.
So. Da muss man jetzt nicht streiten oder den niedermachen oder sagen, was redet der denn da, sondern man kann ja ganz sachlich darüber diskutieren. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, die Diskussionskultur.
Ja, das ist leider, das ist ein großes Problem. Das ist nicht nur ein bisschen, das ist ein großes Problem. Ne? Es gibt halt nur noch schwarz oder weiß oftmals und das ist halt nicht so der Fall. Vielleicht hat er auch manche Situationen anders wahrgenommen, könnte die anders erklären und sagte, Mensch, guck doch mal, was macht denn mein Mitspieler da vor mir? Dann wird es gar nicht erst vielleicht zu dieser Situation kommen. Aber ja, ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr in Schutz nehmen. Da waren mit Sicherheit ein paar Böcke auch dabei.
Hier kommt eine Frage zu den Schiedsrichtern. Die deutschen Schiris geben auch in den internationalen Spielen kein gutes Bild ab. Zweier sollte sich lieber nicht in West Ham sehen lassen. Gestern lief Atletico City völlig aus dem Ruder. Wie kann die Qualität der Schiris verbessert werden? Ich habe dieses Spiel Atletico gegen City nicht gesehen. Ich habe auch das Spiel von West Ham nicht gesehen, was Zweier anscheinend ja geleitet hat. Kann ich nicht so sagen. Ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ja, wenn sie vielleicht nicht gut genug ausgebildet sind, keine Ahnung, woran es liegen kann.
Ich hatte, wann ist es? Passenderweise dazu hatte ich vor einer Woche oder so, gab es das Seminar des Verbands Deutscher Sportjournalisten, Schiedsrichterschulen Sportjournalisten. Das war ganz interessant. War eine Online-Veranstaltung. Und da passt es gerade, dass die deutschen Schiris, die Elite-Schiris, die haben sich gerade in Potsdam irgendwie getroffen zu einem Seminar. Und da hat man mal so ein paar Einblicke bekommen, ne? Wirklich, wie die Spiele analysieren. Also jeder Schiri wird auch darauf hingewiesen, da werden Fehler werden aufgezeigt. Das wird dann auch mal in der Videoanalyse wird das durchgegangen. Kritische Entscheidung, gehen die nochmal zusammen durch, auch untereinander. Das ist wirklich auch ein fester Zusammenhalt unter den Schiedsrichtern. Die verstehen sich eigentlich alle ganz gut, unterstützen sich gegenseitig. Und da findet eine Entwicklung statt, glaube ich. Die ist auch gut. Man weiß auch, dass man manchmal Fehlentscheidungen trifft. Was aber auch, glaube ich, auf dem Niveau dann okay ist. Es dürfen halt nur nicht zu viele werden. Nur als Schiri bist du immer die ärmste Sau. Es ist halt so, in jeder Sportart.
Ich habe da auch im Handball zuletzt mit jemandem drüber gesprochen. Und da ging es auch um diese Schulung. Und wenn man denen genau zuhört, dann weiß man, dass die eigentlich sehr akribisch arbeiten. Ja. Also das ist nicht so, dass sie sich keine Gedanken machen
würden. Das ist hochprofessionell und auch nicht, dass sie da irgendwie arrogant sind und sagen, hier, ne, ich habe die Macht, ich habe die Pfeife, sondern auch wirklich sehr selbstreflektiert und so, also selbstkritisch. Das ist schon alles ganz, ganz gut, glaube ich, wie die das angehen. Und klar, wenn dann so der Eindruck entsteht, dann muss man da entgegenwirken, entsprechend handeln und das dann beheben und dann, glaube ich, ist es auch gut.
Hier wird gefragt nach eventuellen baulichen Veränderungen oder Modernisierungen am Stadion. Davon habe ich jetzt nichts auf dem Schirm. Rote Erde, da wird ja gerade die Rasenheizung
erneuert. Rote Erde wird gerade genau renoviert. Im Stadion auch. Die Dachstreben, glaube ich, sind nochmal dran irgendwie, werden ausgebessert. Da hatten wir jetzt zuletzt auch noch eine große Geschichte. Die hat auch der Kollege Klaverkamp geschrieben. Da ging es um den Ausbau des Trainingsgeländes. Da soll ja auch noch ein bisschen was passieren. Ist jetzt natürlich wegen Corona alles auch ein bisschen auf Eis gelegt worden. Aber ich glaube, auch am Stadion ist noch ein bisschen was geplant, wenn ich da richtig informiert bin.
Hier nochmal Daniel Burger möchte ich nochmal mit reinnehmen. Wir haben nicht mehr so lang. Bester Podcast aller Zeiten. Habe gehört, das muss man schreiben, damit die Frage vorgelesen wird. Ich will ja Privates hören. Sascha, wie ist deine Liebe zum BVB entstanden? Und warum ist Handball eigentlich so geil? Das hatte ich ja eben schon mal kurz vorgelesen. Ich habe mich zum ersten Mal so richtig für Fußball interessiert mit der WM 90. Da war ich 10 Jahre alt. Deutschland ist Weltmeister geworden, war natürlich fantastisch. Und dann gab es damals den Fuji Cup, Vorbereitungsturnier. Das kennst du nicht mehr. Gab es nur bis Mitte der 90er. Und da hat der BVB in Lüdenscheid, meine ich, gegen Werder Bremen gespielt. Und da fing das bei mir an. Fand ich Borussia Dortmund auf einmal ganz toll und dann auch in der Bettwäsche geschlafen.
Im Übrigen. Also doch noch ein Fußballromantiker.
Ja, ich habe die aber nicht mehr. Hat sich verwaschen.
Na,
ist auch schon länger her. 30 Jahre.
30 Jahre schon her.
Ist länger her, als du alt bist.
Ja.
Und ich sehe jünger aus. Was machen wir da?
Tja, das weiß ich nicht. Da fehlen mir jetzt wieder die Worte, wie frech du bist, nachdem du heute Morgen dafür gesorgt hast, dass ich viel zu spät hier angekommen bin, total abgehetzt war.
Abgehetzt?
Ja,
du bist doch hinter mir hergeschlendert.
Ich hätte noch in Ruhe mit meinem Hund eine schöne Runde drehen
können.
Übrigens,
schlendern, das ist das Allerschlimmste. Du gehst irgendwie, keine Ahnung, in die Stadt und dann schlendern die Leute vor dir her. Könnte ich ausrasten. Geht doch mal einen Schritt schneller, bitte.
Ja, du bist doch Handballer. Mach doch mal eine flotte Körpertäuschung. Zieh vorbei. Ja. Mach doch einfach mal einen Überzieher in der Fußgängerzone.
So ein Phantomüberzieher, ja, genau.
Mit der Einkaufstasche. Ja.
Welche Neuigkeiten gibt es an der Parkplatzfront? Alles wieder gut. Hast du das mitbekommen?
Nee, klär mich auf, bitte.
In meiner Tiefgarage stand jemand, also ist nicht meine Tiefgarage, es stand jemand in der Tiefgarage, wo ich einen Stellplatz gemietet habe, um 22:30 abends auf meinem Stellplatz.
Das ist natürlich
blöd. Ja, das ist deswegen blöd, weil ich könnte ja, da waren andere frei, auch woanders parken, aber ich weiß ja nicht, ob die auch vermietet sind und dann würde ich jemand anderen quasi zuparken.
Ja, Kettenreaktion.
Dann habe ich einen Zettel an die Windschutzscheibe gemacht unter den Scheibenwischer und habe da drauf geschrieben, wenn ich das nächste Mal um 23:30 nachts von der Arbeit nach Hause komme, wäre ich dankbar, wenn mein Parkplatz frei wäre. Und darunter nochmal Dankeschön. Also fand ich okay, war ein bisschen suffisant, aber war jetzt nicht irgendwie beleidigend oder sowas. 2 Tage später war der Zettel an meiner Windschutzscheibe. Das fand ich frech.
Ja.
Das fand ich frech.
Und was stand drauf?
Nichts. Also hätte man auch mal schreiben können. Kommt nicht mehr vor oder so. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Und jetzt nehmen wir noch eine Frage rein, die sportlich ist.
Eine letzte, die muss jetzt auch knallen dann, ne?
Ist wirklich viel zu Mats Hummels gefragt worden. Ich mag den Humor der Leute, die hier zuhören. Das muss ich wirklich sagen. Jetzt muss ich mal schauen. Tja, beim Restprogramm sagt man normalerweise mindestens 12 Punkte. Also Wolfsburg, Bayern, was haben wir noch? Bochum, Greuther Fürth und Hertha. Wie viele Punkte werden es wirklich? Boah. Heimsieg gegen Wolfsburg, das glaube ich auch.
Der ist drin.
Heimsieg gegen Bochum wird es auch geben.
Meinst du?
Ja, das glaube ich schon.
Könnte auch so ein schäbiges Unentschieden geben.
Und sie werden auch Hertha schlagen und Hertha wird damit absteigen. Und ja, bei Greuther Fürth, das denke ich auch. Ich glaube, sie holen 10 Punkte.
10 Punkte, glaubst du?
Und ich glaube, sie verlieren nur knapp bei den Bayern.
Ach, ja,
sie verlieren nur knapp bei den Bayern. Ja. Hast du Bayern gegen Villarreal gesehen? Da gab es auch eine Frage, können wir direkt noch mit reinnehmen.
Muss ich dich direkt enttäuschen? Ich habe das leider nicht gesehen. Ich war nämlich da zu dem Zeitpunkt mit meinem Papa in Köln bei einem Ketka-Konzert. War auch sehr schön.
Ja, schön. Ketka, kenne ich auch noch von früher.
Ja, guck mal.
Stefan Butzko, der Kollege. Schöne Grüße nach Philadelphia. Fragt, was kann Marco Rose sich von Unai Emery und Villarreal anschauen? Nee, abschauen natürlich.
Abschauen.
Ja, das passt ja da ein bisschen mit rein. Ich habe auch nur so die Hälfte mitbekommen, weil ich noch ein bisschen was zu erledigen hatte. Aber wenn Villarreal in der Lage ist, gegen Bayern zumindest unentschieden zu spielen und im ersten Spiel zu gewinnen und dann ja auch weiterzukommen über 2 Spiele, also Villarreal muss man natürlich ernst nehmen, haben wir jetzt auch gemerkt.
Ja,
fanden die auch nicht witzig, dass sie von den Bayern nicht ernst genommen wurden. Aber man stellt auch fest, Bayern spielt jetzt nicht so einen überragenden Fußball in dieser Saison. Die sind verwundbar und man muss sich jetzt da auch nicht abschießen lassen. Im Gegenteil, vielleicht geht man auch mal ein bisschen mutig da raus.
Und das ist doch auch das Schöne am Fußball, oder? Dass du mit einer soliden Defensive, muss sich alles immer laufen und dann reicht ein Konter ins Glück. Das ist doch das Schöne an dieser Sportart.
Ja, es war tatsächlich so. Es hat nur Bayern gespielt und am Ende Villarreal hat eine Bude gemacht. Es wurde nach unserem Highlight gefragt. Was ist dein Highlight des Jahres, beziehungsweise nicht des Jahres, der Saison bislang und darf auch Handball sein, wurde auch geschrieben.
Darf auch Handball sein.
Deine rote Karte nach 15 Minuten?
20 Minuten waren es.
Ja, immerhin.
Wusstest du, dass ich mal 5 Tore gegen Wellinghofen gemacht habe in einem Spiel?
Ja, wusste ich.
Ja, wusstest du schon, hat sich schon rumgesprochen.
Ja, das haben wir hier
mit
auch schon
Gegenstoß,
mehrfach.
Aber wir schweifen wieder ab.
Erwähnt. Nee, es darf ja auch Handball sein, aber es muss aus diesem Jahr sein. Und dann machen wir auch gleich Schluss.
Ja. BVB-Highlight aus diesem Jahr habe ich tatsächlich eins, das liegt noch gar nicht so weit zurück. Rückkehr der Fans, ich stehe da, es dürfen wieder alle ins Stadion. Und dann läuft ein Mann an mir vorbei, ganz viele Fans durchgemischt. Und einer läuft an mir vorbei mit einer total ranzigen Kutte an.
Oh.
Und das fand ich richtig schön.
Mit Senfflecken auch und sowas?
Volles Programm. ganz viele Aufnäher aus Zeiten, in denen ich noch gar nicht auf der Welt war. Herrlich, das war schön.
Mein Highlight in diesem Jahr mit Bezug auf Borussia Dortmund war, glaube ich, dass 2000 Leute sich ein Frauenhandballspiel angeguckt haben gegen Metz in einer Halle, die jetzt nicht dafür geeignet ist und Ergebnis war jetzt auch nicht so prickelnd, aber es zeigt, welches Potenzial dieser Verein hat und ich wage die Prognose, innerhalb der nächsten 3 Jahre stehen sie mal im Viertelfinale der Champions League. Mal gucken.
Das wäre doch schön.
Das wäre super. Jetzt haben wir die Stunde fast voll. @maho_sport bei Twitter, @sascha_start, @rnbvb_ruhrnachrichten.de. Das war's. Wir waren nicht ganz so sportlich diese Woche. Sorry dafür. Nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss.
Tschüss.